Sie empfangen Radio Temeswar, die Sendung in deutscher Sprache. Ab 13 Uhr auf 630 kHz Mittelwelle und ab 19 Uhr auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle. Beide Sendungen sind live im Internet empfangbar unter radio-temeswara.ro.
Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Am heutigen Dienstag, dem 28. Oktober, begrüßt Sie aus dem Studio ADR de Lern. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben und wünsche Ihnen im Namen der deutschen Redaktion von Radio Temeswar einen guten Empfang. Radio Temeswar. Als erstes hören Sie bei uns Nachrichten mit Daniel Spataro.
Guten Abend. Die Stadtverwaltung Temeswar will die bestehenden Steuerzonen überarbeiten, die seit 2006 unverändert geblieben sind. Grund dafür ist die städtische Entwicklung der vergangenen Jahre und der neue allgemeine Stadtplan, durch den die bebaute Fläche Temeswars von rund 6.800 auf über 8.000 Hektar gewachsen ist. Laut Rathaussprecherin Silvana Andreasch soll es weiterhin 4 Steuerzonen geben. Deren Grenzen werden künftig entlang der 4 großen Verkehrsringe gezogen. Das Prinzip bleibt gestaffelt. Je näher am Stadtzentrum, desto höher die Steuer. Zwischen 2 benachbarten Zonen liegt die Differenz bei 4,5%. Durch die neue Einteilung werden manche Bürger etwas mehr, andere weniger Steuern zahlen. Ziel der Reform ist eine gerechtere Verteilung und eine bessere Anpassung an den tatsächlichen Immobilienwert in den verschiedenen Stadtbereichen. In Temeswar wird Ende Oktober der Dichter Nikolaus Lenau geehrt. Aus Anlass seines 175. Todestages findet vom 31. Oktober bis zum 3. November im Konferenzzentrum der Polytechnischen Universität Temeswar die internationale Nikolaus Lenau Gedenktagung statt. Zum Auftakt steht am 31. Oktober um 17.30 Uhr ein lyrisch-musikalischer Abend auf dem Programm, geleitet von Dozent Dr. Johann Fennbach, dem Vorsitzenden des Demokratischen Forums der Deutschen im Banat. Ab 18 Uhr folgt eine multimediale Präsentation der Künstlerin Ilse Hehn unter dem Titel Nikolaus Lenau – Versuch einer Annäherung. Sie verbindet Malerei, Schrift und Collagen zu Texten des Dichters und stellt zugleich ein neues Buch zu diesem Thema vor. Die Tagung bringt Forscherinnen, Künstler und Literaturfreunde zusammen, um das Werk und die Aktualität des Banater Dichters neu zu beleuchten. Anlässlich des Hochfestes aller Heiligen und des Gedenktages aller Seelen feiert der Bischof der Temeswarer Diözese Josef Ball am Montag, dem 3. November, ein feierliches Pontifikalrequiem in der Domkirche zum Heiligen Georg der römisch-katholischen Kathedrale von Temeswar. Der Gottesdienst wird im Gedenken an alle verstorbenen Bischöfe, Domherren und Priester zelebriert, unter Teilnahme der Mitglieder des Domkapitels. Die Eucharistiefeier beginnt um 8 Uhr morgens. Was war die DDR? Wie sah der Alltag aus und was bedeutet es, in einer Diktatur zu leben? Antworten auf diese Fragen bietet eine Ausstellung, die Anfang November in der Gedenkstätte der Revolution vom Dezember 1989 in Temeswar eröffnet wird. Unter dem Titel Die ideale Welt der Diktatur, Herrschaft und Alltag in der DDR zeigt die Ausstellung einen eindrucksvollen Einblick in das Leben in der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik, also in jene Zeit, die vor 35 Jahren mit dem Mauerfall zu Ende ging. Die Präsentation entsteht in Zusammenarbeit mit dem Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland in Temeswar und dem deutschsprachigen Nikolaus-Lenau-Lyzeum. Konzipiert wurde sie von der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der Sed-Diktatur in Berlin in Kooperation mit dem Stern-Magazin. Fotografien von Harald Schmidt und Texte von Stefan Wolle zeigen eindrucksvoll, wie Menschen in der DDR lebten, zwischen staatlicher Kontrolle, Anpassung und dem Versuch, sich in einem totalitären System ihren persönlichen Freiraum zu bewahren. Zum Wetter im Westen des Landes. Mildes Herbstwetter heute. In der Nacht betragen die Mindestwerte 2 bis 7 Grad. Morgen scheint die Sonne fast den ganzen Tag lang. Die Höchstwerte erreichen 11 bis 17 Grad. Das gab der regionale Wetterdienst für Banat und Kreisland bekannt.
Daniel Spataro war das mit den aktuellen Tagesinformationen.
Radio Temeswar, Ihre Sendung in deutscher Sprache.
Die bilateralen Beziehungen Rumäniens zu den deutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg sollen wiederbelebt werden. Das nimmt sich der Abgeordnete der deutschen Minderheit im Parlament Rumäniens, Ovidiu Ganz, vor und unternimmt hierfür diese Woche einen Deutschlandbesuch. Darüber spreche ich heute mit ihm innerhalb unserer wöchentlichen Rubrik Seitenblick Politik. Über Themen aus Europa berichten anschließend die Kollegen vom österreichischen Rundfunk und von der Deutschen Welle innerhalb unseres Auslandsjournals. Ebenfalls heute bei uns die Presseschau und die Vorschau auf die deutschsprachigen Sendungen dieser Woche im rumänischen Fernsehen sowie deutsche Blasmusik. Hören Sie mit. Radio Der Blick auf das Kalenderblatt. In dem deutschsprachigen römisch-katholischen Kirchenkalender unserer Diözese ist heute der Gedenktag der heiligen Aposteln Simon und Judas Tadeus festgehalten. Die evangelische Kirche Augsburgischen Bekenntnisses in Rumänien erwähnt den Namenstag für Simon und die rumänisch-orthodoxe Kirche gedenkt der heiligen Iachit, Theofana Basarab, Terentie mit Neonila und ihren 7 Söhnen, Stefan Savait und Firmilian. Alles Gute wünschen wir den Gefeierten an diesem 28. Oktober. Für sie spielen die Eisenbahnern von Sepp Zippel das Lied Der Hans, der Kanz. Das war ein Lied für alle, die heute aus einem bestimmten Anlass feiern. Sie empfangen die deutsche Sendung bei Radio Temeswar und darin kommen wir zu unserem Schwerpunktthema. Der Abgeordnete der deutschen Minderheit im Parlament Rumäniens, Ovidiu Ganz, unternimmt diese Woche einen Deutschlandbesuch. In München und Stuttgart will der Parlamentarier die bilateralen Beziehungen Rumäniens zu den beiden Bundesländern wiederbeleben. Über die dabei gesetzten Ziele und die angeplanten Termine sprach ich mit ihm zu Beginn dieser Arbeitswoche.
Seitenblick Politik. Radio
Herr Abgeordneter, Sie sind diese Woche auf Deutschlandreise. Welche Termine stehen auf Ihrem Besuchsprogramm?
Vor allem gibt es bilaterale parlamentarische Treffen mit Kollegen im Bayerischen Landtag und im Landtag von Baden-Württemberg. Ich besuche Kollegen, die sich mit der Problematik der Vertriebenen befassen. Einerseits in München, andererseits in Stuttgart. Kollegen, die seit Jahren uns nahe stehen in dieser Problematik, abgesehen davon, ob es Rumänien-Deutsche sind, die in Rumänien leben oder ausgewanderte Banater Schwaben oder Siebenbürger Sachsen. Wir sind seit Jahren in einem engen Kontakt und dieser Austausch soll ja regelmäßig stattfinden. Die Problematik ist wichtig für unsere Landsleute Ansonsten bin ich im Ministerium für Arbeit und Soziales in München und treffe mich da mit den Kollegen, um über die Projekte zu sprechen, die die bayerische Regierung in Rumänien finanziell unterstützen, sei es in Temeswar und Buziaș, also AMG-Haus und das Zentrum für Hämophilie und Diabetes Christian Scherban in Buziaș oder in Hermannstadt das Karl-Wolf-Heim oder in Păstrăveni dieses Heim für Kinder und Jugendliche mit schwerer Behinderung oder in Iași bei der katholischen Kirche. Und dann reise ich weiter nach Stuttgart, um wiederum Kollegen aus dem Landtag zu treffen, die im Bereich der Vertriebenen tätig sind. Und da ist auch ein Besuch in Sindelfingen im Haus der Heimat vorgesehen. Ich treffe da die Kollegen von den Landsmannschaften Banater Schwaben und Simberger Sachsen, aber auch ein Treffen mit Vertretern des Landes, die sich mit Erinnerungskultur befassen, vor allem mit der Nazizeit und Holocaust, beziehungsweise mit der aktuellen Problematik diesbezüglich Bekämpfung des Antisemitismus, der ja weit verbreitet ist, leider Gottes, in der letzten Zeit wiederum in Europa und leider auch in Rumänien Aufschwung bekommen hat.
Wie ist es überhaupt zu diesem Deutschlandbesuch gekommen? Wer hat die Reise eingeleitet?
Wir haben, wie gesagt, seit langer Zeit zusammengearbeitet. Ich habe sie eingeleitet im Gespräch mit den Kollegen und mit Unterstützung der beiden rumänischen Generalkonsulate in München und in Stuttgart. Rumänische Diplomaten, sehr engagiert, mit denen ich seit Jahren zusammenarbeite und die uns, deutsche Minderheit, und mich in unserer Arbeit unterstützen. Sie sind ja zuständig für bilaterale Beziehungen zu den beiden Bundesländern, Bayern und Baden-Württemberg. Und Leute, die verstanden haben, wie wichtig die Brückenrolle der deutschen Minderheit in der bilateralen Beziehung zwischen Deutschland und Rumänien ist und dementsprechend immer wieder sehr hilfreich sind.
Welche sind dabei Ihre Erwartungen? Was soll infolge dieses Besuchs passieren?
Ich möchte nicht nur über diese Vertriebenenproblematik sprechen, sondern auch über die bilateralen Regierungskommissionen Rumänien-Bayern, Rumänien-Baden-Württemberg. Die sind ein bisschen eingeschlafen, sage ich mal, vor allem, weil auf rumänischer Seite wenig geschehen ist und die Zuständigen, die sich nicht unbedingt sehr gut damit auskennen. Und ich möchte das reanimieren, sozusagen auf parlamentarischer Ebene. Die Kollegen, die Parlamentarier sind, werden dann wiederum mit ihren Kollegen, Ministern, Staatssekretäre in Bayern und Baden-Württemberg sprechen wollen, weil diese gemischten Regierungskommissionen verschiedene Bereiche tangieren, also wirtschaftliche Beziehungen, aber auch Kultur, meinetwegen Minderheiten, aber viele Bereiche des öffentlichen Lebens und dementsprechend sie äußerst wichtig sind. Da ich von Anfang an seit der Gründung dieser beiden Kommissionen dabei war, finde ich es sehr schlecht, dass diesbezüglich in den letzten Jahren wenig bis nichts passiert ist. Radio Temeswar.
Eine Polka von der original-donauschwäbischen Blaskapelle Reutlingen war das und weitere Blasmusikstücke hören Sie bei uns im Laufe der heutigen Deutschen Stunde wie Zwei braune Augen wie im Märchen von Ernst Mosch und seinen Original-Egerländer Musikanten oder Zwei rehbraune Augen von Helga und Werner Salm mit den Original-Kaiserstühler Musikanten. Ihre deutsche Sendung bei Radio Temeswar empfangen Sie und Auslandsthemen stehen des Weiteren bei uns an. In unserem Auslandsjournal haben wir auch diesmal Aktuelles aus Europa. Vom österreichischen Rundfunk in Wien erfahren wir über Gesundheitsprobleme in ihrem Land. Davor aber haben wir vom YouTube-Kanal DW Deutsch der Deutschen Welle aus Berlin eine Reportage mit einem anschließenden Gespräch zur Stimmung vor den Parlamentswahlen in Ungarn auf Lager. April 2026 wird dort gewählt und aktuell liegt in den Umfragen Oppositionsführer Peter Magyar mit seinem Mitte-Rechtskurs vor dem aktuellen Premierminister Viktor Orban, der seine bisher 15-jährige Amtszeit fortführen möchte. Bleiben Sie dran.
DW Deutsch. Reportagen. Hintergrundberichte, Talk, freie Informationen für eure freie Meinung. Die Welt verstehen mit DW Deutsch.
Ungarns Hauptstadt Budapest war schon häufiger Schauplatz eines politischen Wandels, angetrieben vor allem von jungen Menschen. Ich würde gerne in einem Land leben, wo wir Studenten uns frei entfalten können, in dem sich die Regierung um junge Leute bemüht und Bildung fördert. Es wäre auch toll, wenn dieses Land nicht ausgeplündert würde. Die da oben sollten sich um die echten Probleme kümmern, etwa Gesundheit, öffentlicher Nahverkehr und natürlich Bildung. Es sind nicht nur die Erstwähler. In der Stadt findet man überall Menschen, die von der aktuellen Lage enttäuscht sind. Ich möchte erleben, dass dieser Staat für uns da ist und nicht für die oberen 10.000. Ich möchte, dass die Dinge um mich herum, um mir nahestehende Menschen herum, dass die in unserem Sinne geschehen. Ungarns Regierungschef Viktor Orban regiert das Land seit 15 Jahren, sogar mit einer Zweidrittelmehrheit. Doch nun führt Herausforderer Peter Modzsor die Umfragen an, mit seiner Tiso-Partei und einem Mitte-Rechtskurs. Doch selbst wenn er die Wahlen im April 2026 gewinnt, gibt es einen Haken. Für wirkliche Veränderungen bräuchte Modzsor ebenfalls die Zweidrittelmehrheit. Denn 2011 hat Viktor Orban die Verfassung geändert. Seitdem ist es sehr schwer, die sogenannten Kardinalgesetze zu ändern. Dafür braucht es jeweils eine Zweidrittelmehrheit, etwa beim Wahlrecht, der Medienregulierung oder wenn es um die Ernennung von Richterinnen und Richter geht. Orbans Kabinett hat diese Zweidrittelmehrheit und er hat damit wichtige Änderungen auf all diesen Gebieten durchgesetzt. Sollte Orbans Regierung die kommende Wahl verlieren, der Gewinner aber keine Zweidrittelmehrheit erhalten, dann würden Orbans Gesetze in Kraft bleiben. Also wie könnte Peter Modzsor einen echten Sieg einfahren? Umfragen zufolge sind 29% der Wählerinnen und Wähler bisher noch unentschlossen. Bis zum Wahltag könnte sich das laut Analysten noch ändern. Um Wähler zu gewinnen, muss Modzsor aber zeigen, dass er ihre wirtschaftlichen Probleme lösen kann. Einerseits können sie sich für die Opposition entscheiden, denn die Wähler leiden unter dem aktuellen wirtschaftlichen Klima. Die Preise sind hoch, ihre Löhne niedrig und die Lage im Land stagniert. Andererseits sucht ein erheblicher Teil dieser Wähler nach dem besten Anführer. Und bei der Entscheidung zwischen Orban und Modzsor würden sie sich wohl eher für Orban entscheiden. Sie sehen überhaupt nicht, dass es eine Alternative geben könnte. Wir fahren raus aufs Land, wo die Unterstützung für Orbans Partei Fidesz traditionell sehr groß ist. Hier in Pustavac haben 2/3 bei der letzten Wahl für Fidesz gestimmt. Vor allem die Familien und die Älteren setzen hier seit langem auf Orban. Doch manche sind sich da nicht mehr so sicher. Jutka etwa sagt, sie habe die Hoffnung gehabt, die Dinge würden sich unter Orban zum Besseren wenden. Ich bin unentschlossen, nicht alles ist hier wie versprochen gelaufen. Sie überlegt, ihren Job bei einem Autozulieferer hinzuschmeißen und in Rente zu gehen. Leider ist der Lohn sehr niedrig und die Rente ist auch nicht viel höher. Echt schwierige Entscheidung. Peter Modzsor tourt seit Monaten durch Klein- und Großstädte. Er will Menschen wie Jutka überzeugen, dass er ihnen mehr bieten kann.
Über das aktuelle Stimmungsbild in Ungarn und die möglichen Auswirkungen auf die Europäische Union wollen wir reden. Dazu begrüße ich Herrn Daniel Freund. Er ist seit 2019 für Bündnis 90 Die Grünen Mitglied des Europäischen Parlaments. Er gehört zum Leitungsteam der Arbeitsgruppe Antikorruption des EU-Parlaments und ist als Europaabgeordneter mehrfach nach Ungarn gereist. Hallo, Herr Freund.
Guten Tag.
In den aktuellen Umfragen liegt Mocsor als Herausforderer vor Amtsinhaber Orbán. Wie groß ist der Wunsch nach Veränderungen in Ungarn?
Zumindest in den Umfragen gerade sehr groß. Aber es sind noch 6 Monate bis zur Wahl. Und wir haben auch in der Vergangenheit natürlich gesehen, dass Orbán wird da nicht einfach kampflos gehen. Er hat sehr, sehr viel verändert in Ungarn in den letzten Jahren. Die ganze Demokratie, den Rechtsstaat im Grunde kaputt gemacht oder auf sich zugeschnitten, je nachdem, wie man das nennen will. Also er wird da nicht einfach kampflos gehen, befürchte ich.
Bei der Europawahl 2024 bekam die recht junge Tiso-Partei von Mocsor fast 30% auf Anhieb der Stimmen. Wofür stehen denn Mocsor und seine Partei?
Ja, das ist eine der Fragen, die wir uns eben auch noch stellen. Es ist eine sehr junge Partei, die zuerst mal sagt, dass Orbán weg muss und da eine Alternative kommen muss. Der Hauptkandidat, Peter Magyar, ist aber selber aus dem Inner Circle von Viktor Orbán. 10 Jahre lang hat er auf verschiedenen Positionen quasi für die Regierung, für Viktor Orbán gearbeitet, sich dann aber gegen ihn gestellt und ist jetzt ein scharfer Kritiker von Korruption und auch dem, was Orbán so macht, Ungarn in der Europäischen Union zu isolieren, diese enge Beziehung mit Wladimir Putin, das ständige Kritisieren oder auch Ausbremsen von der Unterstützung der Ukraine. Angeschlossen hat sich diese Partei hier im Europäischen Parlament, ja der Europäischen Volkspartei, sitzt also in Fraktionsgemeinschaft mit CDU, CSU und stimmt im Großen und Ganzen auch nach deren Fraktionslinie hier im Europaparlament ab.
Das heißt, wenn Sie schon Abgeordnete seiner Partei kennen, können Sie zumindest die Arbeit beurteilen? Gäbe es da irgendwie ein anderes Zusammenspiel als mit den bisherigen Mitgliedern von Viktor Orbáns Partei?
Total. Also die Abgeordneten von Viktor Orbán waren ja lange Zeit isoliert, jetzt zuletzt auch als Fraktionslose. Die haben aber nach der Europawahl wieder Anschluss gefunden und zusammen mit anderen europafeindlichen und rechtsextremen Parteien wie der FPÖ aus Österreich, wie dem Rassemblement National von Marine Le Pen in Frankreich eine gemeinsame Fraktion gegründet. Die sind hier auf Krawall und Obstruktion aus, wohingegen die Abgeordneten von TISA eben konstruktiv, demokratisch hier mitarbeiten. Peter Magyar selber, habe ich den Eindruck, ist natürlich viel in Ungarn unterwegs. Ich meine, er ist der größte Kandidat der Opposition, der vielleicht Viktor Orbán schlagen könnte. Das heißt, der ist in Ungarn unterwegs und versucht, die Wählerinnen und Wähler zu überzeugen, bei der nächsten Wahl im April nächsten Jahres jemand anders als Viktor Orbán zu wählen.
Sie haben es gesagt, er könnte Orbán schlagen. Er ist sozusagen erstmals ein wirklich ernstzunehmender Konkurrent in der 15-jährigen Amtszeit von Viktor Orbán. Wie reagiert dieser denn auf diesen neuen politischen Widersacher?
Ich habe den Eindruck, er ist sehr nervös. Man könnte fast sagen, er hat Angst. Er versucht wirklich mit allen Mitteln, diesen Widersacher kalt zu stellen. Natürlich nutzt er seine fast vollumfängliche Kontrolle der ungarischen Medien, denn im Grunde gehören ja alle Zeitungen, Radio und vor allen Dingen auch das Fernsehen seinen Verbündeten, und da läuft also eine große Propagandamaschine. Er benutzt aber eben auch die Werkzeuge des Staates. Er hat zum Beispiel schon versucht, Peter Magyar hier die Immunität im Europäischen Parlament zu entziehen, mit völlig erfundenen Vorwürfen. Werden da irgendwelche Verfahren der ungarischen Justiz quasi bestellt von Orbán, um ihn zu diskreditieren? Also er wird sich, gehe ich von aus, mit allen Mitteln wehren gegen diesen Konkurrenten.
Sie haben es angesprochen, er nutzt die Werkzeuge des Staates. Am Montag hat Orbán erneut den verfassungsmäßigen Notstand in Ungarn verlängert. Mit welcher Begründung?
Also man muss dazu wissen, dass im Grunde seit 2015 mit nur ganz kurzen Unterbrechungen in Ungarn Notstand herrscht. Jetzt würde man sagen, ne, in Europa wahrscheinlich haben die meisten Leute es nicht mitbekommen, dass mitten in Europa ständig Notstand ist. Anfänglich war die Begründung der Regierung die Migrationskrise, dann war es die Pandemie. Da hatten ja nun zumindest Wochen- oder monateweise auch andere Länder verschiedene Arten des Notstands. Die sind aber lange natürlich beendet, aber in Ungarn geht es einfach immer weiter, und die letzte Begründung jetzt ist eben der Krieg in der Ukraine. der, soweit ich feststellen kann, auf Ungarn keinerlei Auswirkungen hat. Man muss ja sogar sagen, also es hat ja in anderen Ländern, in Polen, in Estland, Drohnenüberflüge, teilweise sogar Kampfjets gegeben, die in den Luftraum eingedrungen sind. In Ungarn ist nichts dergleichen passiert. Also von einem Notstand zu sprechen, das ist ziemlich hanebüchen, aber er benutzt das einfach, weil es ihm fast unbegrenzte Macht und Kontrolle gibt, mit der er dann ohne das Parlament einfach per Dekret Sachen beschließen kann, einzelne Gesetze aussetzen kann. Und das ist die Situation, die wir jetzt in Ungarn seit Jahren schon haben. Und jetzt ist es gerade zuletzt verlängert worden, über den Wahltermin hinaus. Das heißt, auch diese nächste Wahl im April nächsten Jahres findet unter Notstandsbedingungen statt.
Herr Freund, bevor Sie Europaabgeordneter wurden, waren Sie unter anderem für Transparency International tätig und auch im EU-Parlament ist die Korruptionsbekämpfung einer Ihrer Arbeitsschwerpunkte. Können Sie uns erklären, wie hat sich die Korruption in den Jahren in Ungarn seit Viktor Orbáns Amtsantritt entwickelt?
Also im Grunde hat Orbán Ungarn in einen Mafia-Staat umgebaut, wo eben sein direktes Umfeld, seine engsten Freunde, seine Familienmitglieder unfassbar reich werden. Also ein Schulfreund von Viktor Orbán, Herr Mészáros, ist dank der Korruption, die die aufgebaut haben, zum vielfachen Milliardär geworden. Ist der reichste Mann in Ungarn mit Abstand, aber auch andere Mitglieder seines engsten Kreises werden zu Millionären, unfassbar reich. Weil eben im Grunde alle öffentlichen Ausschreibungen, immer wenn irgendwas gebaut wird, wenn der Staat Geld ausgibt, dann läuft das mit Korruption, mit Misswirtschaft einher. Die Gelder werden einfach nur nach Gutdünken an die eigenen Leute verteilt. Das kann man sich nicht vorstellen, welche Ausmaße das hat. Seit Orbán an der Macht ist, 15 Jahre jetzt, sind über 50 Milliarden Euro von der Europäischen Union EU-Gelder nach Ungarn geflossen. Und Korruptionsexperten gehen davon aus, dass mindestens ein Viertel dieser Gelder geklaut wurde von Orbán und seinen Leuten. Also es geht hier nicht um ein paar Millionen oder so, sondern es ist ein Maßstab, das ist Korruption im industriellen Maßstab. Da sind Milliarden geklaut worden, mit denen man sich also persönlich bereichert hat. Orbán baut sich dann irgendwelche Paläste, die machen Urlaube auf Yachten und fliegen mit dem Privatjet auf die Malediven und so. Aber gleichzeitig wird das Geld eben auch dafür benutzt, Demokratie, Pressefreiheit, die Grundrechte der Europäischen Union in Ungarn kaputt zu machen. Da werden die letzten freien Medien mit diesem Geld aufgekauft und so. Also im Grunde haben wir eine Situation, wo wir mit EU-Geldern noch subventionieren, dass man in Ungarn die Demokratie kaputt macht. Und das darf doch nun wirklich nicht sein.
Wir haben also Orbáns umstrittene Gesetzgebung, die anhaltende Korruption in Ungarn und, wie Sie geschildert haben, versickernde EU-Zahlungen. Wie reagiert denn die EU auf all das?
Lange gar nicht und jetzt in den letzten Jahren finde ich viel zu zurückhaltend. Ich habe ja sehr dafür gekämpft, inklusive mit Klagen gegen die Kommissionspräsidentin von der Leyen, weil sie nicht genug getan hat, haben wir im Parlament hier immer wieder Mehrheiten organisiert, sie da zu drängen. Aktuell liegen jetzt 18 Milliarden Euro, die eigentlich eben für Ungarn, für Investitionen im Land vorgesehen sind, liegen auf Eis, so lange, bis wir sicher sein können, dass die Investitionen am Ende auch da ankommen, wo sie hin sollen, dass sie den Ungarinnen und Ungarn helfen und eben nicht nur Orbáns Freunde und Verwandte zu Milliardären machen. Aber es fließen eben auch immer noch Gelder. Er hat es immer wieder mit Erpressung, weil er sein Veto missbraucht, die EU immer wieder blockiert, geschafft, Teile dieser Gelder wieder frei zu pressen quasi. Und man lässt ihn, finde ich, noch viel zu sehr gewähren. Immer wieder schwächt er zum Beispiel Sanktionen gegen Russland oder die Ukraine-Unterstützung ab, verzögert Sachen, Beschlüsse der Europäischen Union mit Hilfe seines Vetos. Wenn es nach mir ginge, würde man ihm eben nicht nur alle EU-Gelder streichen, sondern man würde ihm auch das Stimmrecht entziehen. Und das ist in den Verträgen wirklich auch so vorgesehen. Ein Regierungschef, der die Werte der Europäischen Union, Demokratie, Rechtsstaat, Gleichberechtigung, freie Meinungsäußerung mit Füßen tritt, der muss sanktioniert werden laut den EU-Verträgen und dem muss das Stimmrecht entzogen werden. Dafür braucht es eben eine entsprechende Abstimmung unter den Regierungschefs, die müssen das beschließen und die haben das Problem lange ignoriert und sind immer noch nicht bereit, wirklich harte rote Linien zu ziehen. Die lassen sich immer wieder erpressen, die lassen sich immer wieder von Orbán an der Nase rumführen. Was das alles aber zeigt, ist, wenn man mit ihm nicht hart umgeht, naja, beim nächsten Mal, wenn man wieder seine Zustimmung braucht, dann treibt er es noch toller. Aber dieses Spiel läuft jetzt leider schon seit Jahren, weil man nie bereit war, sich wirklich mal damit auseinanderzusetzen. Und ich finde, dafür ist es einfach dringend Zeit.
Das alles sagt Daniel Freund, der Europaabgeordnete von Bündnis 90 Die Grünen. Vielen Dank, Herr Freund, für Ihre Zeit und Ihre Erläuterungen.
Danke fürs Gespräch.
Die Welt verstehen mit DW Deutsch.
Sie Jürgen Pfaffinger am Dienstag, den 28. Oktober. Nach Österreich jetzt. Während der am Sonntag bekannt gewordene Fall einer 55-jährigen verstorbenen Oberösterreicherin weiter für Aufregung sorgt, wird schon ein weiterer Todesfall gemeldet, weil im Krankenhaus kein Platz für eine Behandlung war. Nach einem Bericht der Kronenzeitung ist wieder in Oberösterreich eine Wanderin bei einem Absturz schwer verletzt worden. In den nächstgelegenen Spitälern sei aber keine Notfallversorgung möglich gewesen. Die Frau ist gestorben, berichtet Peter Daser.
Laut Kronenzeitung ist am Mittwoch eine Wanderin am Traunstein in Oberösterreich abgestürzt. Die 63-jährige Frau aus Bayern wurde mit schweren Kopfverletzungen an einem Felsen gefunden. Ein Rettungshubschrauber barg sie. Für die Erstversorgung sollte die Schwerverletzte ins Krankenhaus im nahen Gmunden geflogen werden. Doch kam von dort laut Kronenzeitung eine Absage. Der Schockraum sei belegt gewesen. Der Schockraum, das ist jener Behandlungsraum in einem Spital, wo schwerverletzte Menschen erst versorgt werden. Die Zeitung zitiert eine Sprecherin der oberösterreichischen Gesundheitsholding, wonach auch der Schockraum des ebenfalls nicht weit entfernten Klinikums Vöcklabruck mit einem Notfall belegt gewesen sei. Die Frau wurde schließlich nach Wels gebracht, dort erlag sie ihren Verletzungen. In der Zeit im Bild 2 hat der Geschäftsführer der oberösterreichischen Gesundheitsholding, Franz Harnoncourt, zu dem Fall Stellung genommen.
Es war ein Krankenhaus Gmunden, zu diesem Zeitpunkt ein Kindernotfall und im Krankenhaus Vöcklabruck der Schockraum belegt und dann ist es sinnvoll, und das ist ja für den Hubschrauber eine sehr geringe Distanz und eine zeitlich durchaus vertretbare Distanz, dass er dann in das nächstgelegene große Krankenhaus mit einer traumatologischen, also unfallchirurgischen Abteilung mit Schockraum etc. geflogen ist. Und die Patientin wurde ja dort dann auch mit allen Möglichkeiten versorgt. Also insofern ist das durchaus kein Zeichen für ein Problem, sondern Zeichen dafür, dass die Abläufe durchaus gut getaktet sind.
Erst am Wochenende war ein anderer Fall aus Oberösterreich bekannt geworden. Eine Frau aus dem Mühlviertel mit einem Riss in der Hauptschlagader konnte nicht behandelt werden, weil alle in Frage kommenden Spitäler keine Kapazitäten mehr hatten. Schon dieser erste Fall hat große Bestürzung und zahlreiche politische Reaktionen ausgelöst. Die in Oberösterreich zuständige Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander von der Volkspartei hat versprochen, den Fall untersuchen zu lassen. Gesundheitsministerin Corinna Schumann von den Sozialdemokraten sprach von einer Tragödie und hat Aufklärung gefordert. Kommende Woche soll es ein Treffen aller Gesundheitslandesräte geben. Patientenanwältin Michaela Vladnik sieht die Spitäler nicht gut koordiniert. Sie hat kritisiert, dass viele Ressourcen bei der Suche nach freien Operations- und Bettenkapazitäten verloren gehen würden.
Und Patientenanwältin Vladnik kommt jetzt gleich auch in einem anderen Zusammenhang zu Wort, und zwar zum Disput um die Wahlärzthonorare. Gesundheitskasse und Ärztekammer haben ja generell nicht das beste Verhältnis, und seit gestern mit einem neuen Konflikt. ÖGK-Obmann Hus fordert ja eine Obergrenze für Wahlarzthonorare, denn teilweise würden die das 10- bis 15-fache des Kassentarifs verrechnen. Die Ärztekammer bestreitet das und ist gegen eine Deckelung. Für die Sprecherin der Patientenanwaltschaften Michaela Vladnik ist das Problem nicht ganz so dramatisch wie für Huss. Eine Obergrenze kann auch sie sich aber vorstellen, wie sie im Gespräch mit Felix Nowak sagt.
Wir bekommen diesbezüglich Einzelbeschwerden. Wir haben nicht die große Flut an Beschwerden, was die Höhe der Honorare betrifft. Die Aussage von ÖGK-Obmann Hus, dass teilweise Privatärzte das 10- bis 15-fache des Kassentarifs verlangen und er vorschlägt, einen Deckel einzuziehen. Also so exorbitant hohe Honorare sind mir in letzter Zeit nicht untergekommen. Den Deckel kann ich verstehen aus Sicht der Patientinnen, denn es muss natürlich für jede Leistung auch eine Gegenleistung vorhanden sein, und das muss auch verhältnismäßig sein.
Die ÖGK verweist da auf Deutschland. Dort gibt es eine Obergrenze, die liegt beim 2,5-fachen des Kassentarifs. Wäre das ungefähr eine Größenordnung, die für Österreich sinnvoll wäre?
Ja, das ist natürlich eine Größenordnung, die sinnvoll wäre. Ich möchte aber schon darauf verweisen, dass die Diskussion ja letztendlich eine Systemdiskussion ist. Man pickt sich hier wieder einmal ein Einzelproblem heraus, ohne dass man das System von Wahlarzt und Privatärzten grundsätzlich sich anschaut. Denn die Zahl von Wahlärzten und Privatärzten ist ja gestiegen. Das hat auch viele Ursachen. Letztendlich sind aber Patienten gezwungen, Wahlärzte aufzusuchen.
Was wären da aus Ihrer Sicht die wichtigsten Punkte?
Na, das ist einmal der Punkt, wie mache ich das kassenärztliche System attraktiver? Wir plädieren als Patientenanwaltschaften schon lange für eine angemessene Honorierung eines ausführlichen Arzt-Patienten-Gespräches. Man muss auch endlich einmal darüber diskutieren, ob Nebenbeschäftigungen von angestellten Ärzten, die dann in einer Privatordination tätig sind, inwieweit man das zulassen möchte. Hier wäre auch vorstellbar, dass nur bei einem bestimmten Beschäftigungsausmaß als angestellter Arzt im öffentlichen System dann auch die Möglichkeit besteht, eine Wahlarztordination oder Privatordination zu eröffnen. Dann die Anbindung der Wahlärzte an ELGA, an ICAT-System und so weiter.
Sie haben ja schon gesagt, dass es in manchen Bereichen eigentlich keine Wahl mehr ist, ob man zu einem Wahlarzt geht oder nicht. Wie dramatisch ist denn die Situation aktuell? Wie hat sich denn das in den letzten Jahren verschlechtert?
Naja, es hat sich verschlechtert, zum Beispiel Gynäkologie. Also hier suchen Frauen weibliche Gynäkologinnen. Wir haben es in Kinder- und Jugendfachärztlichen Bereich. Wir haben es teilweise im dermatologischen Bereich. Aber in Wahrheit, ihr habt das erst kürzlich bei den Kollegen und Kolleginnen in den Bundesländern abgefragt, es sind mittlerweile fast alle Facharztbereiche betroffen. Auch bei Allgemeinmedizinern mittlerweile, wenn man anruft und bisher noch nicht Patientin ist, dann bekommen Patienten sehr oft die Auskunft, wir nehmen keine neuen Patientinnen mehr auf. Und hier erleben wir schon wirkliche Limitationen. Infektionen, sodass Patienten dann, wenn sie zeitnahe Abklärung eines gesundheitlichen Problems möchten, in Wahlarztordinationen ausweichen müssen.
Sagt Patientenanwältin Vladnik im Gespräch mit Felix Nowak. Der Herbst ist die Zeit der Zugvögel und Fälle von Vogelgrippe gibt es zu dieser Jahreszeit immer wieder. Ungewöhnlich ist heuer aber, wie früh und wie schnell sich die Tierseuche derzeit in Deutschland ausbreitet. Die Landwirte sind in Alarmbereitschaft, auch in Österreich. Die Geflügelpest ist zwar für den Menschen unbedenklich, wenn Wildvögel aber Hausgeflügel infizieren, kann das für Tierhaltungsbetriebe dramatische Folgen haben. Wie die jüngste Vergangenheit zeigt, Martin Rauter berichtet.
Er hat ein mulmiges Gefühl, wenn dieser Tage Kraniche über Amstetten fliegen, erzählt Franz Schwödiauer. Er leitet einen Butenmastbetrieb, über dem vor fast genau einem Jahr auch Zugvögel zu sehen waren. Einige Tage später waren Tausende seiner Tiere tot, der Schaden 250.000 Euro.
Abgesehen von dem materiellen und finanziellen und Tierleid ist das natürlich auch eine massive psychische Belastung, wenn man dazu sehen muss, wie die Tiere eingeschläfert werden mit CO2 und am nächsten Tag kommen dann Reinigungstrupp, die was die Tiere aus den Stallungen verbringen und dann mehr oder weniger entsorgt werden müssen. Das ist nicht schön anzusehen.
Franz Schwödiauer beobachtet die Situation in Deutschland daher genau und auch, wie sich die Behörden hier in Österreich vorbereiten. Er fände es generell gut, wenn es eine Stallpflicht während der Zugvögelzeit gäbe.
Mir ist durchaus bewusst, dass das ein sehr sensibler Bereich ist, eine Stallpflicht einzuführen. Aber wenn man aus der Geschichte lernt, dann wäre es, glaube ich, sinnvoll, hier rasch zu reagieren.
In der Politik sieht man noch keinen Handlungsbedarf. Aus dem Büro der Staatssekretärin im Gesundheitsministerium heißt es schriftlich:
Die Situation in Österreich ist derzeit nicht mit jener in Deutschland vergleichbar. Die zuständigen Behörden sowie die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit beobachten die Lage engmaschig und laufend. Sollte sich die Situation verschärfen, stehen entsprechende Maßnahmenpakete bereit.
Empfohlen wird eine verstärkte Biosicherheits- und Hygienepraxis. Heißt, Geflügel bestmöglich vor dem Kontakt mit Wildvögeln schützen, Schuhe im Stall wechseln, Hände waschen und keine toten Tiere angreifen, erklärt Max Hörmann von der Landwirtschaftskammer. Er ist zuständig für Veterinärangelegenheiten und Tiergesundheit.
Wir beobachten das Seuchengeschehen ganz genau und sehen natürlich mit Sorge, wie viele positive Fälle wir jetzt schon in Deutschland haben. Also ja, die Gefahr ist reell, wir sind aufmerksam.
Die Viruserkrankung Vogelgrippe ist für Hausgeflügel hoch ansteckend. Eine Übertragung auf den Menschen ist aber gering, sagt Infektionsepidemiologin Fiona Költringer von der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit, AGES.
Die meisten Fälle, die in Zusammenhang mit diesem Virus aufgetreten sind, wiesen leichte Verläufe auf. Also die haben sich geäußert in Symptomen eines oberen Atemwegsinfekts oder einer Bindehautentzündung der Augen. Allerdings außerhalb von Europa in Zusammenhang mit anderen Untergruppen des Vogelgrippevirus gibt es immer wieder Berichte von schwerer verlaufenden Fällen mit Lungenentzündung und auch tödlichem Ausgang.
In Europa stellen diese Virustypen also noch keine Gefahr dar, aber sie können rasch mutieren. Damit könnte eine Übertragung auf den Menschen auch wahrscheinlicher werden. Es sei daher wichtig, die Situation zu überwachen und das Risiko für den Menschen regelmäßig neu zu bewerten.
Ich wiedersehen. Rehbraune Augen und blondes Haar, Schimmern des Abends, so wunderbar. Rehbraune Augen und ein Mädel wie du, sollen
Sie empfangen die deutsche Sendung bei Radio Temeswar und deutsche Sendungen haben wir nicht nur im Radio, sondern die gibt es auch im Fernsehen. Jeden Donnerstagnachmittag gibt es die Akzente im TV1. Die Sendung beginnt um 15 Uhr, dauert ungefähr 100 Minuten, in zwei Teilen aufgeteilt, und in der Auflage dieser Woche sehen Sie Beiträge zu den Themen Bücher und Bilder mit Dr. Markus Fischer, Anatol-Rezepte, Sachsen-Treffen in Zeiden und Siebenbürgen beim Oktoberfest in München vertreten. Kultur um 2 heißt die 30 Minuten lange deutsche Sendung, die mittwochs um 14 Uhr im TVR Kultural zu sehen ist, und eine weitere deutsche Sendung gibt es dienstagmittags um 13 Uhr im TVR 2. In diesen beiden Sendungen sehen Sie Wiederholungen mancher Beiträge aus den bisherigen Akzente-Sendungen. Die Programme des rumänischen öffentlich-rechtlichen Fernsehens können Sie auch im Internet live verfolgen unter tvrplus.ro, und auch Aufzeichnungen der Sendungen Akzente sind eben dort in der Mediathek zugänglich. Deutsche Sendungen mit landesweiter Ausstrahlung haben auch die Regionalsender im TVR 3 montags zwischen 11 und 12 Uhr. Im Regionalsender TVR Temeswar läuft nach wie vor die Deutsche Chronik montags ab 15.30 Uhr, außer am letzten Montag des Monats. In der kommenden Auflage sehen Sie darin ein Interview mit dem Temeswarer Bürgermeister Dominik Fritz. In Arad gibt es weiterhin die Sendung Mein deutscher Nachbar, und ausgestrahlt wird sie samstags um 11 Uhr im TV Arad sowie in Wiederholung sonntags um 8, montags um 5 und dienstags um 9 Uhr morgens. Darin sehen Sie diese Woche Aufnahmen vom Konzert der Bellvoce Gesangssolisten in Neurath. Außerdem können Sie auf dem YouTube-Kanal des Banater Forums bedeutende Produktionen und Video-Highlights der letzten Jahre von der Banater Deutschen Gemeinschaft verfolgen unter DFDR Banat. Und Aktuelles von der Deutschen Gemeinschaft im Banat sowie Fotos und Videos von den Veranstaltungen, die unsere Redakteure besuchen, finden Sie auf unserer Facebook-Seite unter Radio Temeswar, Ihre Sendung in deutscher Sprache. Die erste Ausgabe dieser Woche der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien ist heute erschienen. Hier die wichtigsten Themen daraus.
Presseschau.
Kathedrale der Superlative feierlich geweiht, rumänische Orthodoxie bringt ambitioniertes Kirchenbauprojekt zu Ende, so lautet der Titel des Hauptartikels mit Aufmacherfoto auf dem Deckblatt der heutigen ADZ. Ebenfalls auf der ersten Seite, Interimspräsidentschef Grindeanu geht auf Konfrontationskurs zu Premier Bolojan, Staatspräsident dann, manche Statements gehen entschieden zu weit, und USA bestrafen Russlands Konzerne, was passiert mit Lukoil in Rumänien. Auf den beiden Seiten mit Lokalthemen lesen wir unter anderem aus unserer Umgebung, Arbeiten am Reha-Zentrum in Lovrin schreiten zügig voran, Temeswarer Fahrradprojekt ohne PNRR-Finanzierung und letzte Fahrwoche für die Vaporetti an der Bega. Auf den weiteren Seiten der heutigen ADZ gibt es Themen aus den Ressorts Auslandwirtschaft, vermischtes Meinung und Bericht sowie Programm, und als Wochenbeilage erschien heute das TV-Programm mit dem Wochenprogramm der deutschsprachigen Radio- und TV-Sendungen in Ihrer Umgebung. Bleiben Sie gut informiert. Und hier sind auch die Schlagzeilen der heutigen Nachrichten von Radio Temeswar mit Daniel Spataro.
Die Stadtverwaltung Temeswar will die seit 2006 unveränderten Steuerzonen neu festlegen. Hintergrund ist der neue allgemeine Stadtplan, durch den die bebaute Fläche der Stadt auf über 8000 Hektar gewachsen ist. Vom 31. Oktober bis zum 3. November findet in Temeswar die internationale Nikolaus-Lenau-Gedenktagung statt, anlässlich des 175. Todestages des Banater Dichters. Anlässlich des Hochfestes aller Heiligen und des Gedenktages aller Seelen feiert Bischof Josef Pall am Montag, dem 3. November, ein feierliches Pontifikalrequiem in der Temeswarer Domkirche zum Heiligen Georg. Anfang November wird in der Gedenkstätte der Revolution von 1989 in Temeswar die Ausstellung Die ideale Welt der Diktatur, Herrschaft und Alltag in der DDR eröffnet. Sie zeigt, wie Menschen in der ehemaligen DDR lebten, zwischen Kontrolle, Anpassung und dem Wunsch nach Freiheit. Mildes Herbstwetter heute im Westen des Landes. In der Nacht betragen die Mindestwerte 2 bis 7 Grad. Morgen scheint die Sonne fast den ganzen Tag lang. Die Tageshöchstwerte erreichen 11 bis 17 Grad.
Sie empfangen Radio Temeswar, die Sendung in deutscher Sprache. Ab 13 Uhr auf 630 kHz Mittelwelle und ab 19 Uhr auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle. Beide Sendungen sind live im Internet empfangbar unter radio-temeswara.ro. Radio
Temeswar. Unsere Sendungen der letzten 7 Tage finden Sie auch online, und zwar unter dem Direktlink www.funkforum.net/audio/deutsch. Den Link finden Sie auch unter Asculta auf radio-timișoara.ro sowie auf montanbanat.de unter Radio Temeswar. Live können Sie unsere Sendungen auch über die Handy-App Radio Romania empfangen. Besuchen Sie uns auch auf Facebook unter Radio Temeswar, Ihre Sendung in deutscher Sprache, und schreiben Sie uns an germana@radio-timișoara.ro. Beiträge von uns sowie von anderen Redaktionen sind auch in unserem Online-Medienforum zu finden unter www.funkforum.net. Bei Radio Temeswar empfangen Sie im Folgenden die Sendungen in ungarischer und danach in serbischer Sprache. Falls Sie aber noch mehr deutschsprachiges Programm verfolgen möchten, hören Sie täglich auch die deutsche Sendung Treffpunkt am Vormittag aus Fünfkirchen, Ungarn vor unserer Mittagsstunde und die deutsche Sendung aus Bukarest nach unserer Mittagssendung Alles auf Mittelwelle. Morgen sind wir wieder für Sie da, hier bei Radio Temeswar, mit Nachrichten und mit einer neuen Auflage unseres Kulturspiegels. Das letzte musikalische Stück dieser Sendung kommt von Franz Hofner und seiner Temeswarer Blasmusik. Es heißt Im Glanz der Sterne, eine Konzertaufnahme von vor 10 Jahren. Und wenn Sie den Abendhimmel aufmerksam beobachten, können Sie diese Tage bzw. diese Nächte 2 Kometen beobachten, Swan und Lemon. Hiermit klingt auch unsere heutige deutsche Stunde aus. Bleiben Sie, wenn Sie möchten, auch weiterhin in Begleitung von Radio Temeswar oder schalten Sie demnächst wieder bei uns ein. Bis bald, Ihr Adi Ardelean. Thank you.